ARD Sounds.
Jens, Justin Bieber kommt zur WM, zum Finale.
Okay, cool.
Der tritt in der Halbzeitpause auf.
Es wird ja immer besser.
Mit Madonna, Shakira, BTS und Coldplay.
Hast du dir das jetzt ausgedacht oder stimmt das wirklich?
Wirklich?
Nein, das hast du dir ausgedacht.
Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht und ich frage mich jetzt wirklich, wie sie das in 11 Minuten hinbekommen wollen.
Also singen die alle gleichzeitig, jeder sein eigenes Lied oder haben die eins zusammen?
Es wird so ein richtig schöner Mash-up.
Oh wow.
Ja, ich bin gespannt, ob dann überhaupt
Betonung auf Mash.
Fußball gespielt werden kann. Aber erstmal herzlich willkommen zum Sportschau-WM-Update. Wenn ihr das hier hört, dann haben wir den ersten Ruhetag bei dieser WM hinter uns. Heute Abend geht's rein ins Viertelfinale. Und Jens, wir machen heute eine etwas andere Folge als sonst. Ne? Wir haben uns da so ein bisschen was überlegt. Willst du erzählen oder soll ich?
Nee, erzähl mal.
Weißt du denn, was wir gleich machen?
Nicht so richtig, aber ich lasse mich überraschen.
Wir machen den Titelcheck von den verbliebenen 8 Teams. Wir vergeben maximal 5 Weltmeistersternchen, mindestens einen. Also für die Teams, bei denen wir denken, das wird auf gar keinen Fall was mit dem Titel. Die wir ganz weit vorne sehen, bekommen dann eben 5 Sternchen. Aber wir starten jetzt erstmal rein mit dem ersten Viertelfinale, das dann eben heute Abend stattfinden wird. 22 Uhr in Boston, Marokko gegen Frankreich. Vor 4 Jahren war das Halbfinale mit dem besseren Ende für die Franzosen. Jetzt werden die Karten neu gemischt, weil Marokko eigentlich ja auch längst über diesen Status des Geheimfavoriten hinaus ist. Und wir nehmen direkt mal unseren Reporter Thomas Kunze mit dazu. Der kommt nämlich frisch von der Pressekonferenz der Marokkaner. Und die Frage aller Fragen, kann Saibari spielen oder nicht? Thomas, gab es da irgendwie einen Hinweis in die Richtung?
Ja, gab einen Hinweis. Mehr als das, muss man sagen. Mohamed Ouabi, dieser wirklich Fußballprofessor, der da vorne auf dem Podium saß, der ja auch den Fußball in Marokko wirklich extrem beeinflusst hat, auch mit dem U21-Sieg, als er Jugendtrainer war. Der hat überhaupt nicht gezockt und gepokert und hat gesagt, Ismaël wird nicht spielen. Aber wir werden es auch so hinbekommen. Neben ihm saß Brahim Diaz. Oberschenkel ist noch nicht fit, aber ganz cool, was er gesagt hat. Nächste Runde kann er ran. Mal gucken, ob das so weit kommt.
Klingt sehr zuversichtlich.
Welchen Eindruck hattest du von Didier Deschamps bei der PK der Franzosen?
Ja, also das ist ja, er ist ja wirklich auf dieser Nulllinie unterwegs, hat er alles gewonnen, das weiß er auch. Er strahlt diese unfassbare Ruhe und Souveränität aus und ihr habt ja alle mitbekommen, was mit ihm im persönlichen Bereich im Rahmen dieses Turniers passiert. Das ist, für mich ist es wirklich, wirklich krass und kriege auch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie er das bewältigt hat, wie diese Mannschaft dazu steht. Jetzt ist er hier wieder zurück und sitzt da in einer Grandezza und Souveränität und beantwortet da in aller Ruhe die Fragen. Witzig und interessant war, dass er sich heute nicht wirklich viel Zeit nehmen wollte, obwohl man das gar nicht verstehen kann. Die Franzosen wohnen hier in der Stadt, haben ihr komplettes WM-Quartier von Beginn an in Boston. Aber er hat gesagt, ich bin ein gefragter Mann, wollte sich nur 20 Minuten Zeit nehmen. Stunde Fahrt raus bis nach Foxborough, gab es Riesenproteste von den französischen Kolleginnen und Kollegen. Die sagten, Moment mal, ist ja auch unsere Zeit. Und dann hat er sich nochmal hingesetzt, war schon im Gehen begriffen, hat sich hingesetzt. Ja, okay, eine machen wir noch. Ja, aber das zeigt eben auch, was er für einen Fokus hat und er weiß natürlich auch, was er da für eine Mannschaft hat. Ich kann schon verstehen, warum er so entspannt ist.
Aber wenn ich das so richtig verstehe, dann hast du Nervosität jetzt auf beiden Seiten nicht so richtig gespürt.
Nee, gar nicht. Bei den Franzosen ist es wirklich Selbstvertrauen und ja, das Zutrauen in die eigene Stärke, was man auch total nachvollziehen kann. Schaut euch die Zahlen an von Dembélé und Olise und Mbappé, was die in der Scorerliste da treiben. Das ist fast eine französische Liste. Und bei den Marokkanern fand ich es jetzt gerade interessant, gerade bei Brahim Diaz beispielsweise, die haben einfach Bock. Also das ist extrem cool. Da geht es aber nicht darum, in irgendeiner Art und Weise jetzt hier wie angestochen hier morgen durch Foxborough zu laufen, sondern die wollen sich einfach mit den Franzosen nochmal messen auf dieser großen Bühne und einfach mal gucken, was dieses Mal bei rumkommt.
Hast du eigentlich noch von irgendeinem gnadenlosen Optimisten ein Deutschland-Trikot in der Stadt gesehen? Weil es hätte ja auch Deutschland sein können in diesem Spiel.
Ja, also heute, ich war den ganzen Tag unterwegs in Boston, sehr, sehr viele sogar. Oh. Davon aber keiner deutsch. Es ist einfach, es liegt vor allen Dingen, könnt ihr euch noch erinnern, die Älteren werden sich erinnern, dieses wunderschöne Dunkelblaue mit den hellblauen Sternchen?
Ja,
klar. Ne?
Ja. Ja, genau. Und das sieht man hier sehr, sehr häufig, einfach weil es geil aussieht. Aber es ist niemand Deutsches, der drin steckt. Nee.
Oder die haben nicht mitbekommen, dass Deutschland mittlerweile raus ist. Das weiß man in Amerika ja dann vielleicht auch nicht. Wie ist es denn bei den Teams, die dann am Morgen spielen? Also nicht die deutsche Mannschaft, die ist ja leider nicht dabei. Welches Fanlager bestimmt denn da so das Bild in und um Boston?
Ja, das habt ihr mitbekommen. Die Franzosen machen ganz schön Alarm. War auch gegen Paraguay so. Haben halt, wie gesagt, jetzt den großen Vorteil, dass sie immer wussten, wo ihr Team wohnt, wo ihr Team ist. Sind schon relativ viele Franzosen hier in der Stadt. Aber Marokko wird rocken, also Marokker, weil sie einfach eine riesengroße Diaspora hier auch haben an der Ostküste. 30.000, 40.000 Leute wohnen in Boston und Großraum. Das eigene Hotel, in dem ich jetzt hier aktuell bin, auch schon komplett in Rot gekleidet. Die Atlaslöwen, sie sind da. Und mal gucken, wie laut sie brüllen.
Was sagst du denn sportlich zu diesem Spiel? Also ich erwarte ja, dass es ein geiles Fußballspiel auf jeden Fall wird. Wen siehst du so mit Vorteilen?
Ja, also die Erwartung ist vielleicht auch nur eine Hoffnung. Das geht mir auch so. Ich habe ein bisschen Angst, dass es die Franzosen so machen wie in Katar und dass sie im Prinzip einfach extrem cool runterspielen, ein frühes erstes Tor erzielen, dann mal gucken und Marokko sich so ein bisschen austobt. Und dann legen sie irgendwann nach, weil ich, und ich komme gleich gerne noch auf die Marokkaner, weil ich mich auch wirklich eingehend mit denen beschäftigt habe, aber diese Franzosen nach diesem dreckigen Sieg jetzt, und nicht aus ihrer Sicht dreckig, sondern aufgrund der Spielweise Paraguays, sie können auch diese Karte spielen und dabei haben sie ja, und das macht mir und sollte Marokko auch Angst machen, sie haben ja noch nicht mal diese Brechstange gebraucht und sie haben ja mit Mateta und Thuram da vorne drin auf der Bank, die haben noch gar nicht das Feld gesehen, noch zwei Jungs, die wirklich mal können, wenn sie müssten, lange Bälle, Verzweiflung, Schlussphase, Energie, Körper klatschen lassen, Kopfballverlängerung, das haben sie bisher überhaupt nicht gebraucht. Und ich weiß nicht, wer da kommen soll. Tchouaméni fällt noch aus, das ist vielleicht ein kleiner Nachteil noch, auch er ja mit Oberschenkelproblem. Aber die Franzosen sind für mich nach wie vor in diesem Spiel das Maß aller Dinge. Und um auf die Marokkaner zu kommen, es gibt ja noch diese große Karte, fünf von denen, die auflaufen können, wahrscheinlich eher vier, sind ja bei den Franzosen durchs Raster gefallen. Bouadi zum Beispiel, der Lockenkopf, der 18-Jährige, hat ja sogar mit Deschamps gesprochen und hat ihm gesagt, du wirst hier in diesem Mittelfeld, wirst du keine Rolle spielen. Der war Kapitän der französischen U21, das ist ein paar Monate her. Jetzt spielt er für Marokko. So geht's einigen. Und ich glaube, da kommt nochmal so ein extra Push-Motivation mit aufs Feld, dass sie es dann der Grand Nation zeigen wollen. Aber es wird verdammt schwer und ich bin super gespannt, wie sie es hinkriegen. Ihr habt sie ja alle gesehen gegen die Niederlande und Co. Sie brauchen so viel Energie und so viel Power und so viel Emotion. Mal gucken, ob der Akku dann reicht gegen so eine Mannschaft wie Frankreich. Jetzt habe ich lange geredet, sorry.
Du, gar kein Problem.
Wir haben ja gefragt.
Genau.
Ja, und Thomas Kunze hören wir dann heute Abend im Audio-Stream bei Marokko gegen Frankreich. Und jetzt dürfen wir unsere Sternchen vergeben, Jens. Willst du mit Frankreich oder mit Marokko anfangen?
Frankreich geht schneller.
Okay, wie viel?
5 von 5.
Ich habe 4,5.
Echt? Warum hast du weniger als die
Höchstpunkte? Das erzähle ich später. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Nee, ich habe die ja auch vor dem Turnier schon als Weltmeister getippt. Deswegen allein aus Eigeninteresse wäre es ganz cool, wenn die Franzosen das machen würden. Ich finde auch, dass jeder einzelne Spieler, der da im Kader steht, das Zeug hat, Weltmeister zu sein, zu werden. Und das andere erkläre ich später.
Also ich bin der Meinung, es gibt keine offensichtliche Schwachstelle in diesem Team, außer sie schlagen sich halt irgendwie selbst, weil ihnen dann vielleicht mal die Ernsthaftigkeit fehlt. Und das kann in so einem Spiel wie gegen Marokko vielleicht dann, also die sind ja offensiv vor allem viel, viel ernstzunehmender als Paraguay.
Marokko jetzt.
Die Marokkaner, genau. Und in so einem Spiel kann ich mir dann schon vorstellen, dass es mal so Momente gibt, dass sie sich auch so ein bisschen überrumpeln lassen. Marokko ist das beste Umschaltteam von, also statistisch betrachtet auch, das beste Umschaltteam, nicht nur von dem, was man da so sieht im Viertelfinale. Meiste Kontertore, meiste Tore nach Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte, 6 Tore so insgesamt schon gemacht. Und das, na klar, Saibari, da hat Thomas schon recht, der Ausfall tut Marokko sehr, sehr weh. Das ist kein Spaziergang, aber trotzdem, Frankreich kann sich in diesem Turnier, bin ich mittlerweile von überzeugt, eigentlich nur selbst schlagen.
Ja, ich glaube, es kommt auch noch so ein bisschen dazu, dass es eben Spieler gibt, die von der Gelbsperre bedroht sind, Michael Olise unter anderem. Mhm. Ja, da hatte der Verband ja eigentlich beantragt, dass die auch zurückgenommen wird, weil er ja offensichtlich seinen Gegenspieler nicht mal berührt hat, aber sie wurde nicht zurückgenommen. Und er muss halt schon aufpassen, weil so einen Spieler willst du ja dann auch im Halbfinale dabei haben.
Ja, willst du schon? Aber wenn es eine Mannschaft kompensiert,
dann Frankreich. Das
dann
stimmt.
Frankreich. Und klar, Olise habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe ja schon mein Liebeslied an ihn auf der 10 gesungen hier.
Hat er eigentlich drauf geantwortet?
Nein, immer noch nicht.
Ist er nicht in die DMs geslidet?
Nein. Vielleicht macht das nach dem Turnier, wer weiß. Auf jeden Fall, ja, und selbst wenn dann mal Rajan Cherki auf der 10 anfangen muss, dann werden sie trotzdem im Halbfinale der Favorit sein.
Ja, das stimmt natürlich. Du hast Marokko schon angesprochen, super starkes Team und auch wirklich nochmal verbessert im Vergleich zur WM vor 4 Jahren, wo es ja dann bis ins Halbfinale ging. Wie viele Sterne gibst du Marokko?
Ich gebe ihnen 3 von 5.
Ja, habe ich auch.
Ja.
Ich habe 3 von 5, weil ich gesagt habe, es so ein bisschen fehlt dann halt doch zu den echten Top-Teams. Und Saibari, das ist halt schon ein krasser Ausfall. Klar, sie haben es super kompensiert im Achtelfinale, aber gegen ein Team wie Frankreich, also ich finde, du kannst es nicht alleine mit Willen wettmachen, was dir da dann auf jeder Position ja eigentlich zu den Franzosen fehlt.
Ja, ich bin der Meinung, dass Brahim Diaz der Spieler ist, der das Team so trägt. Ich finde, das hat man im Achtelfinale auch nochmal gemerkt. Und er ist auch der beste Vorlagengeber. Vielleicht, das ist jetzt sehr steil, wiegt dieser Ausfall von Saibari nicht so schwer, wie man denkt, auch wenn er der Top-Torschütze des Teams ist. Also mir, so wie ich die bisher wahrgenommen habe, wäre ein Ausfall von Brahim Diaz oder auch von Hakimi, finde ich auch,
ja,
dafür, dass das er halt ein Flügelverteidiger ist, halt er auch, also so ist er auch extrem so für den Rhythmus des Spiels mitverantwortlich.
Ist halt die Frage, wie viel Offensive ihm gegönnt wird,
ja,
wenn auf der anderen Seite Frankreich steht. Wir werden es hören oder sehen, im Audiostream zu hören, im ersten zu sehen, 22 Uhr ist Anpfiff in Boston und wir machen mal weiter mit dem Europameister. Mit Spanien. Und die Spanier bekommen von mir, ich war ja vor dem Turnier noch ein bisschen skeptisch, habe mich dann im ersten Spiel auch direkt bestätigt gefühlt. Aber seitdem haben die Spanier ja keine Fehler mehr gelassen und deswegen kriegen sie von mir 4 von 5 Sternen. Weil die Defensive in meinen Augen absolut weltmeisterlich ist. Was sie noch nicht hinkriegen, ist Jamal so richtig ins Spiel zu kriegen. Nico Williams spielt ja auch gar nicht im Moment. Und ich finde, ja, das macht auf der linken Seite dann Räume oder öffnet Räume dann, das geht ja auch eigentlich fast alles über links und bindet Verteidiger, aber da fehlt mir halt noch dieser eine Stern, weil sie ihren Star noch nicht ins Spiel kriegen.
Ja, generell fehlt die offensive Wucht.
Ja.
Da bin ich bei dir. Ich habe auch 4 Sterne. Ich sehe auch die Gefahr, dass sie sich dann leicht festfahren. Ne?
Mhm.
Also vielleicht kommt da jetzt auch nochmal eine andere Ernsthaftigkeit im Offensivspiel rein. Das kann durchaus auch sein, aber so, also mir fehlt so diese Selbstverständlichkeit, was das Kreieren von klaren Torchancen angeht.
Ja.
Was sie bei der Europameisterschaft hatten, das haben sie halt jetzt nicht.
Ja, es ist halt auch eine Weltmeisterschaft. Andererseits sehe ich jetzt Belgien als nicht die ganz große Gefahr für die Spanier. Also das Halbfinale traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Belgien bekommt von mir nur 2 von 5 Sternen.
Ich gebe ihnen 3.
Doch so viel?
Mhm.
Okay.
Ich finde, sie haben, also ich hätte bis zum Achtelfinale auch, glaube ich, nur 2 gegeben. Aber also zum einen den Mut zu beweisen, Kevin De Bruyne einfach mal, ja, auf der Bank zu lassen, Jeremy Doku einfach draußen zu lassen. Die Frage ist, zieht er das so durch? Ich finde, dieser etwas wuchtigere Ansatz, der dadurch bei den Belgiern reingekommen ist, auch noch mehr auf direktes Umschalten, auf Offensive, viel steiles Spiel auch zu versuchen, wirklich dann schnell zu Torabschlüssen zu kommen. Das stand denen echt gut. Das hätte ich denen vorher gar nicht so zugetraut, weil das ist ja eher so eine Art, so ein bisschen trägeres Team dann immer so in der Wahrnehmung her war, auch finde ich in den letzten Jahren sogar.
Ja.
Und das ist schon irgendwie auch eine Evolutionsstufe. Und dann sind sie für Spanien schon auch echt gefährlich.
Aber so, ich finde, das Spiel gegen die USA darfst du eigentlich nicht so richtig in die Wertung mit reinnehmen, weil die USA schon so viel mitgeholfen haben bei den Treffern für Belgien. Das, ja, deswegen, also mich haben sie bisher noch nicht überzeugt. Also ja, Rudi Garcia mutig mit seinen Wechseln und der Erfolg gibt ihm ja auch irgendwo recht, aber also ich glaube, jetzt ist Endstation.
Ja, also ich gebe ihnen auch 3 von 5 Sternen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sie zum Titelkandidaten ausrufe. Ich finde nur, dass sie für den Ansatz, den Spanien gerade verfolgt, durchaus nicht ungefährlich sind. Ne? Also sie haben auch, das unterschätzt man auch, die 2 meisten Tore nach Frankreich und Argentinien erzielt, meisten Torschüsse. Dadurch, dass sie jetzt halt auch diesen Umschaltansatz in ihr Spiel reinbekommen, ist es eine andere Facette. Ich sehe sie tatsächlich auch nicht gegen Spanien gewinnen. Mhm. Ich halte es aber für durchaus gefährlicher, als man auf den ersten Blick jetzt gerade denkt.
Ich gebe Norwegen übrigens auch nur 2 von 5 Sternen. Da hat mich jetzt
2?
Halt, da hat mich jetzt gerade so ein bisschen was dran erinnert. Deswegen lass uns einfach mal mit dem Spiel weitermachen. Ich finde, das macht alles Spaß. Das ist super, was die auf den Platz bringen. Es ist aber, finde ich, auch relativ limitiert, weil nimm Nyland und Haaland raus aus diesem dieser Mannschaft. Klar, sie stehen zur Verfügung, aber dann wird es halt wirklich dünn. Also da hast du halt irgendwie nicht viel in der Hinterhand.
Naja, mit Martin Ødegaard haben sie auch einen der besten Vorbereiter des Turniers. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass so die Innenverteidigung mit Christopher Eier, das ist manchmal ein bisschen kopflos so. Und das ist auch was, wo man sagen kann, ja, das ist vielleicht nicht ganz das oberste Regal. Und trotzdem ist das ja auch, also alleine wenn die Typen da vor dir stehen, die sind ja alle 1,95.
Das so, stimmt.
Und du hast halt auch zum einen eine gute Struktur, wenn sie den Ball haben. Und du hast aber auch immer die Möglichkeit, auf Konterfußball zu setzen, weil du halt mit Haaland einfach einen unglaublich starken Konterstürmer hast. Sie sind halt auch schon anfällig bei Ballverlusten. Also sie haben, glaube ich, von den Teams, die jetzt im Viertelfinale stehen, die meisten Tore nach Ballverlusten kassiert. Also im Spielaufbau einen Fehler gemacht. So, dann daran merkt man dann auch, dass vielleicht so die ganz große spielerische Qualität dann am Ende irgendwie nicht da ist. Und trotzdem finde ich es, also das ist auf jeden Fall eine 3,5 von 5.
Hast du irgendeinen weniger mit 3 Sternen? Ja. Ich frage für einen Freund. Okay. Wie gesagt, ich würde es Norwegen absolut gönnen, wenn sie weiterkommen. Ich finde, was mich so ein bisschen zweifeln lässt, ist halt auch, das war ein super Spiel gegen Brasilien, aber auch da hatten sich die Brasilianer halt einfach verzockt mit ihrer Herangehensweise. Da hatte Norwegen einen besseren Matchplan, was dann natürlich auf der Pro-Seite steht. Und sie haben halt einen Haaland, der das, was er macht, ungefähr so erklärt.
Wenn ich ein oder zwei Chancen bekomme, dann mache ich auch ein Tor. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer mache.
Ja, das ist dann natürlich das Geheimnis eines Stürmers. Wenn er sagt, keine Ahnung wie, ich mache halt einfach, dann funktioniert es auch. Und einen aus der Kategorie haben ja eigentlich auch die Engländer mit Harry Kane, der halt einfach oft richtig steht. Der hat ja fast das gleiche Kopfballtor, wenn man die so übereinander legen würde, wie Haaland gemacht. Die waren schon sehr ähnlich. Die Engländer bekommen von mir 3 von 5 Weltmeistersternchen.
Ich habe 4.
Erklär.
Ja, Starfaktor, ne? Also Jude Bellingham übernimmt gerade eine unglaublich wichtige Rolle. Auch so, um die Aufmerksamkeit von Harry Kane so ein bisschen wegzunehmen. Erinner dich ans Ghana-Spiel, wo Ghana übrigens wirklich sehr gut war.
Das hat noch nie jemand gesagt hier.
Da war halt irgendwie die Challenge, irgendwie Kane überhaupt gar nicht anspielbar werden zu lassen. Und Bellingham war dann irgendwie lost. Und ich finde, gegen Mexiko hat das Ganze nochmal eine andere Stufe erklommen. Auch die beiden im Zusammenspiel und wie sie dann auch die Aufteilung haben, so dass Bellingham mit Wucht aus dem Rückraum kommt. Die Tore haben ihm mit Sicherheit auch Selbstvertrauen gegeben. England ist unnormal zweikampfstark, ist mit 58% Zweikampfquote, was das angeht, das stärkste Team im Viertelfinale. Mir fehlt manchmal so ein bisschen die Flexibilität, so, ne? Also ich glaube, Tuchel kann auch ein echter Faktor sein. Aber was ist, wenn der erste Plan dann nicht funktioniert? So, sie können dann immer noch auf die Karte Kane setzen. Das hat bisher funktioniert. Beispiel Kongo, 16. Finale. Wenn die Gegner jetzt stärker werden und Norwegen ist ganz sicher stärker. Also siehst du das tatsächlich als eher Norwegen-Gay? Also nee, du hast Norwegen 2 Sterne gegeben.
Ja, ich habe mich da bei diesem Spiel echt schwer getan, weil das aus meiner Sicht halt wirklich der eine Starspieler sein könnte, der es am Ende entscheidet. Ich fände es ganz schön, wenn England weiterkommt, weil dann kriegen wir mehr von diesen Interviews. Harry Kane hat anscheinend nach seiner Auswechslung so viel rumgebrüllt, dass er dieses Interview gar nicht mehr richtig geben konnte. Kwanzaa fehlt übrigens auch noch in dem Spiel gesperrt. Der hat ja rot gesehen. Wir wissen, das hat nichts zu bedeuten, eine rote Karte, aber es scheint so, als könnte er tatsächlich da nicht mitmachen. Und das letzte Viertelfinale ist die Partie Argentinien gegen Schweiz. Das wird das 100. Spiel in diesem Turnier sein. Mhm. Wahnsinn. Und Argentinien bekommt von mir 5 von 5 Sternen.
Mehr als Frankreich?
Genau, und das erkläre ich jetzt, weil ich finde, ja, Argentinien hat nicht überzeugt in dieser K.O.-Runde. Es waren knappe Spiele. Aber ich finde, sollte es zum direkten Duell mit Frankreich kommen, hat Argentinien den Vorteil, dass es diese Spiele gab. Dass man halt Plan B und C finden musste und dass die Anpassungen auch einfach funktioniert haben.
Kann ich nachvollziehen, dass es überhaupt dazu kam, gegen Kap Verde und Ägypten überhaupt Plan B und C irgendwie auspacken zu müssen.
Aber das kann dir halt was bringen.
Es kann dir was bringen, aber es deutet für mich auch ein bisschen darauf hin, dass sie hier und da ein bisschen sorglos sind. Und ich finde, Kap Verde war schon Warnschuss genug. Und dass du dich dann von Ägypten auch nochmal so überrumpeln lässt, das ist dann doch irgendwie was mich, also du gibst ja meinem Turnierfavoriten 5 Sterne und ich gebe deinem Turnierfavoriten 5 Sterne und unseren Turnierfavoriten geben wir jeweils einen halben Stern weniger, weil mich das tatsächlich in dem Moment hat zweifeln lassen, dass sie das auch schon gegen Kap Verde nicht souverän gespielt haben und auch gegen Ägypten haben sie es am Ende beeindruckend geregelt, aber dass es dazu überhaupt kam, ja.
Ja, du hast natürlich dann auch ein paar mehr Minuten in Beinen durch diese Verlängerung gegen Kap Verde, aber ich finde, ich glaube, ich habe das schon mal zu dir gesagt, ich weiß nicht, ob das im Podcast war oder so, ich finde, Argentinien spielt wie ein Club, also wie Spieler, die halt tagtäglich zusammen im Training auf dem Platz stehen, die schon super viele Höhen und Tiefen zusammen durchgemacht haben. Da sind auch viele von vor 4 Jahren noch übrig geblieben. Aber ich finde, das macht halt so diese Mannschaft aus. Und wir haben ja gestern in der Folge den O-Ton gehabt von Lautaro Martinez, war es glaube ich, der über Messi gesagt hat, wie toll er ist. Mhm. Wir hören jetzt auch mal, was Messi gesagt hat.
Es ist einfach Wahnsinn, was diese Mannschaft heute geleistet hat. Wir sind sehr glücklich und froh, dass unsere Leute weiter dabei sein können und das genießen können. Und hoffentlich machen wir so weiter.
Und ich finde, das ist halt das Ding, das Team spielt für Messi und Messi spielt für das Team. Und das, ja, du hast halt nicht diese 11 Einzelstars wie bei Frankreich, sondern du hast halt so eine Mannschaft.
Ja, das ist vielleicht das am besten funktionierende Team in diesem Viertelfinale. Wobei ich das bei den Franzosen eigentlich auch schon gut finde.
Ich finde es
so,
auch gut, also deswegen, die haben ja auch 4,5. Also das ist halt wirklich auf Augenhöhe. Das Einzige, was dann für Frankreich und gegen Argentinien sprechen würde, ist natürlich Elfmeterschießen. Wenn Messi schon 2 aus dem Spiel raus nicht getroffen
hat.
Ja,
wobei seine Rolle passt einfach wirklich punktgenau in dieses Team. Das ist total homogen. Dieser Facettenreichtum, auch bedingungslose Offensive, wenn sie notwendig ist. Die meisten Tore gemacht zusammen mit Frankreich. Auf der anderen Seite können sie halt auch, weil es halt auch nur mal Argentinien ist, auch richtig guten 1-0 über die Zeit bringen. Also gar nicht mauern, sondern auf so eine ähnliche verschleppende Art und Weise, wie es dann auch die Spanier können. Die Mentalität, ja, da gibt es schon viele Argumente, die dafür sprechen, dass das wieder klappen kann. Wie gesagt, mich haben diese letzten Partien sehr zum Zweifeln gebracht, so, weil das halt aus meiner Sicht unnötig war.
Ja, unnötig war es auf jeden Fall. Aber also, ja, wahrscheinlich wird das Viertelfinale dann einfach zeigen, ob sie daraus gelernt haben oder halt eben nicht. Die Schweiz ist der Gegner. Und die Schweiz bekommt von mir 1 von 5 Sternen.
Nur einen?
Nur einen.
Ich habe 2.
Ist da ein Mitleidsstern dabei?
Nein.
Nee, ich finde, also die Schweiz
ist jetzt, da tust du denen aber auch ein bisschen Unrecht, den Mitleidsstern.
Ich finde, defensiv sind die schon sehr gut unterwegs, die Schweizer. Offensiv ist mir das ein bisschen zu wenig. Sie haben die meisten Fouls begangen von den Teams, die jetzt noch im Turnier dabei sind. Dann komme ich auch wieder zu meinen gelb bedrohten Spielern. Ja, also es ist, die haben jetzt zum ersten Mal seit mehr als 70 Jahren wieder ein Viertelfinale erreicht. Das ist ein Riesenerfolg. Und ich glaube aber trotzdem, dass da Endstation ist, dass sie nicht mit dem aktuellen Weltmeister mithalten können.
Ich sehe es ähnlich. Ich finde, ein Stern ist zu wenig, weil das an vielen Stellen schon schlüssig ist. Die offensive Gefahr, das ist, da bin ich bei dir. Wenigsten Tore von allen Viertelfinalisten gemacht, wenigsten Großchancen rausgespielt, wenigsten Torschüsse. Du hast Mansambi als Topscorer, der jetzt verletzt war. Wenn Mansambi nicht spielt, dann wird's auf jeden Fall schwieriger, deutlich schwieriger. Und du hast halt auch das Thema, was Thomas gerade schon bei den Marokkanern angesprochen hat, so die Bank. Mhm. Wie kannst du dann im Zweifel dann wirklich nachlegen, gerade wenn du eh auch nicht den Topscorer auf dem Platz hast? Das ist auch noch so ein Punkt. Aber also 2 von 5 haben sie sich schon verdient, die Schweiz.
Okay. Dann, sie kriegen noch ein Weltmeistersternchen von mir und damit sind wir durch mit den Viertelfinalisten. Mhm. Und heute Abend gibt es endlich wieder Fußball.
Ein Glück.
22 Uhr dann Marokko gegen Frankreich und morgen früh gibt es wieder ein WM-Update. Und ich finde es schon ein bisschen feige, dass du dich jetzt erstmal aus dem Staub machst und nicht für deine Sternchenvergabe rechtfertigen musst.
Naja, das mache ich ja dann, wenn ich am, wann bin ich wieder da, übermorgen oder so, bin ich ja wieder da.
Ja.
Und dann kannst du mir das alles um die Ohren hauen.
Nee, da bin ich nicht da. Bis dann.
Macht's gut.